Cloud Cuckoland Avantgarde in Spaces.
Folge 16, die Freiheit der Unorte, ein Podcast mit
Rosa Erdmann und
Eva Seber.
Da sind wir wieder. Hallo Eva.
Ich hab's vermisst, Rosa.
Ich sag's auch. Ja. Sag mal, wir fangen unsere Podcasts ja immer an, indem wir einen Schluck trinken.
Ja, und wir haben auch wieder was vor uns zum Trinken.
Wir haben einen Demeter Bio-Riesling. Mhm. Von Zwölberich, wir machen ja keine Werbung, aber die sage ich gerne, die haben es verdient. Zum Wohl.
Zum Wohl, Rosa.
Unser Thema heute beschreibt eine besondere Form des Raumes. Es geht um einen Raum, der normalerweise an einen Ort gebunden ist. Es geht um das Theater. Bevor wir aber tiefer in das Thema einsteigen, würde ich doch gerne wissen, was Karl, die Stimme der Zukunft, dazu zu sagen hat.
Warum gehen Menschen eigentlich ins Theater? Wie reagieren die Schauspieler auf das Publikum und wie das Publikum auf die Schauspieler? Braucht man dafür Sensoren? Gibt es in der Zukunft spezielle Theaterstücke, die man nur im Traum erleben kann? Muss man dafür schlafen oder kann man das auch im Wachzustand erleben? Wo ist Theater? Auf der Szenenfläche oder bis zum Zuschauer? Ist der Teil des Theaters? Kann Theater auch im virtuellen Raum stattfinden? Können die Schauspieler dann auch in mehreren Städten gleichzeitig auftreten? Wird es Bühnen mit künstlicher Intelligenz geben, die sich selbst verändern können? Was passiert, wenn die Kulisse einen eigenen Willen hat? Kann Theater überall in der realen Welt stattfinden? Zum Beispiel beim Fliegen, auf einer Wolke oder in einem Kaufhaus in Magdeburg?
Ich bin Willi Bramel, geboren 1941 in Landshut in Bayern. Ich bin erstgeborener Sohn eines niederbayerischen Metzgermeister-Ehepaares. Nach dem Abitur wollte ich eigentlich Schauspieler werden, aber mein Vater war dagegen. So studierte ich stattdessen Germanistik, Geschichte und Geografie in München. 1968 begann ich als Bildungsreferent für musische Bildung in Berlin. Dort experimentierte ich mit neuen Theaterformen und leitete internationale Theaterseminare. Seit 1971 bin ich Dozent für Theater- und Kulturarbeit. Ich entwickelte innovative Ansätze in der Theaterarbeit mit Laien, Schülern, Lehrlingen und Gastarbeiterjugendlichen. 1979 erhielt ich dafür den Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin. 1991 gegründete ich mein eigenes professionelles freies Theater, das Theater Willi Bramel, zusammen mit Michael Weber. Seit 2000 sind wir in der Frankfurter Naxos-Halle zu Hause. Mein Ensemble und ich sind bekannt für raumgreifende Inszenierungen, die sich mit großen Mythen und Texten der europäischen Kulturgeschichte auseinandersetzen. Oft beziehe ich auch Bürger in meine Produktionen ein, wie bei der Aufführung von Goethes Faust 1 und 2 mit 250 Frankfurter Bürgern. Für meine Arbeit wurde ich mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Binding Kulturpreis 2011 und der Ehrenplakette der Stadt Frankfurt 2022. Mein Ziel ist es, professionelles Theater mit Bürgerbeteiligung zu verbinden und einzigartige kulturelle Erlebnisse zu schaffen. Eines ist mir noch wichtig zu sagen. Ich war nie in einem Theaterbetrieb. Ich war immer frei.
Ich bin Michael Weber, geboren am 18. Oktober 1962. Mein Leben beginnt in einer Zechensiedlung in Mülheim an der Ruhr. Als geburtenstarker Jahrgang keine Chance auf einen Platz im Kindergarten. Spielen in Freiheit bis zur Einschulung. Die Tragödie bricht ins Leben. Tod meines Bruders. Sich entfernen, sich unterscheiden von allem. Ich möchte kein Junge mehr sein. Schule, Lernen, Noten. Entdeckung der Stadtteilbücherei. Weiterleben mit Büchern. Sich entfernen, sich unterscheiden von allem. Ich möchte Künstler werden. Schule, Lernen, Noten. Einen Beruf muss man wählen. Erzieherausbildung, um sich selbst zu erziehen. Das Theater entdeckt, wieder spielen. Sich entfernen, sich unterscheiden von allem. Gescheiterte Prüfungen an Schauspielschulen, ich bin nicht das geeignete Material. Wirre Träume, wirre Jahre, romanhafte Versuche des Lebens. Arbeiten und leben mit Willi. Leben und arbeiten mit Willi. Ein Theater gründen, ein wahnsinniges Leben. Es wird aus einem Mädchen ein Junge und dann ein Mann, so blöd es sich auch anhört. 7. Dezember 2019. Auch das noch. Erwachsen werden, das Theater übernehmen, den Beruf wechseln, Regisseur sein. Bis heute.
Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr da seid.
Hallo ihr zwei.
Wir haben mal kurz die Rollen getauscht.
Und ich habe Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es für euch war, das zu hören.
Also, ich habe das schon oft gehört. Michaels Formulierungen doch nicht, aber sie waren so, wie die Rosa sagte, gut formuliert, frech und innovativ.
Und sehr persönlich.
Und sehr persönlich, ja.
Ich freue mich, dass ihr da seid.
Dass du mal ein Mädchen sein wolltest, wusste ich noch nicht.
Ach nein, das wusste ich. Nee, du hast mich ja auch schon als Junge kennengelernt.
Ja klar. Weil zu mir haben sie in der Metzgerei immer gesagt, an dir ist ein Mädchen verloren gegangen. Weil ich war derjenige, der beim Wurst- und Fleischverkauf immer richtig das Geld rausgegeben hat. Während mein Bruder immer alles falsch rausgegeben hat. Dann haben sie zu ihm gesagt, du bist zu blöd, dich brauchen wir hier nicht. Da musste ich immer jeden Tag nach der Schule verkaufen als ordentliches Mädchen oder verloren gegangenes Mädchen in der Familie. Wir waren drei Buben. Ja. Gut, von daher haben wir dann doch eine Gemeinsamkeit, dass wir bei dir lesbisch sind.
Sehr schön. Ihr habt zusammen das Theater Willy Pramel gegründet.
Genau.
Das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben ja hier den Raum als übergeordnetes Thema. Und das Theater Willy Pramel, zu dem ja auch du, Michael, gehörst, auch wenn der Name jetzt nicht sofort vorkommt, ja. Das Theater Willy Pramel steht ja dafür, an besonderen Orten und in besonderen Räumen aufzuführen. Und zwar zu einer Zeit, als Theater noch meistens Guckkastentheater war, in einem Stadttheater, in einem festen Ort, in einem festen Raum, der eigentlich immer ähnlich aussah, abgesehen vom Bühnenbild und von der Beleuchtung. Wie kamst du denn darauf?
Auf die Naxos-Halle.
Nein, generell Theater an ungewöhnlichen Orten.
Ach so, ja,
die
klar.
Naxos-Halle steht ja eigentlich am Ende
am
der
Ende
Geschichte.
Am Ende der Entwicklung,
schon, ne?
Ja. Na gut, nachdem ich, wie gesagt, nicht Schauspieler oder die Schauspielschule, in die ich aufgenommen worden bin, nicht antreten konnte, weil man war damals erst mit 21 volljährig, ich war 18. Also ging das nicht ohne Unterschrift des Vaters. Und dann habe ich, wie gesagt, als Bildungsreferent nach meinem Staatsexamen in Berlin, das war beim Bund Deutscher Pfadfinder, man glaubt es kaum bei den Pfadfindern, aber das war eine der besten Theaterausbildungen, die ich je in meinem Leben genossen habe. Also es gab Schauspiellehrer im Verband, denn dieser Verband gründete sich noch auf die Initiative eines Reformpädagogen aus den 20er Jahren, Martin Luserke. Und der hat dann zum Zeichen der Relevanz des Theatermachens eine Bildungsstätte gegründet, das die Schule am Meer auf der Insel Jüst in der Nordsee, und hat dort Segelfliegen und Theater miteinander verbunden. Das heißt, vormittags setzte man sich in ein Segelflugzeug und flog über das Wattenmeer, und nachmittags tauchte man ins Theater spielen ein. Aber es war jetzt kein Laienspiel, es war richtig mit guten Lehrern. Ein berühmter Pantomime, der hieß Michael Kramer, der hat da jahrelang gelehrt und uns das beigebracht, nicht nur sprechen zu können, sondern sich auch auf der Bühne bewegen zu können. Und dann war halt meine Aufgabe, meine erste große berufliche Aufgabe, den deutsch-französischen Jugendvertrag mit den Mitteln des Theaters umzusetzen. Das heißt, ich gehöre zu der Generation, die beauftragt war, den jahrhundertelangen Erbfeindschaftsvertrag, wenn man so will, der beiden Länder Frankreich und Deutschland mit Theater auszusetzen und in Freundschaft zu verwandeln. Und da habe ich halt, ich konnte kein Wort Französisch werden, dann Franzosen eingeladen und haben in Norddeutschland oder in Süddeutschland in Bildungsstätten einfach gemeinsam Theater gespielt mit Händen und Füßen. Und das war ein großes Ereignis. Und das hat mein ganzes Berufsbild vom Theatermachen geprägt, zu sagen, warum soll ich mit Schauspielern? Ich kann Leute von der Straße auf die Bühne holen und denen eine Sprache geben und dieses Ereignis wirklich zu einem großen gesellschaftlichen Ereignis machen, dass man auf der Bühne Leute kennenlernt, an denen man normalerweise nur vorbeigeht und nicht mal grüßt in Bayern, vielleicht gerade noch grüß Gott, aber sonst nirgendwo. Und das hat mich so stark geprägt. Und dann habe ich saß ich in Berlin eines Tages im Pfadfinderbüro und dann rief die hessische Landesregierung an und fragte, ob sie mich freigeben können für einen Job in Hessen, eine staatliche Bildungsstätte für Arbeiterjugendliche aufzubauen. Das wurde dann die berühmte Jugendbildungsstätte Dietzenbach. Und mein Aufgabengebiet war, sozusagen unterprivilegierte Gesellschaftsschichten mit Theater ins gesellschaftliche Leben zu motivieren und zu integrieren. Das waren Arbeiterjugendliche. Und dann mein erstes Theaterprojekt in Frankfurt war dann mit den streikenden Lehrlingen. Das war der erste Streik seit der Weimarer Republik in der jungen Bundesrepublik. Und da bin ich zu denen hin und habe gesagt, wollt ihr nicht ein Stück machen über euren Streik? Und dann haben die zugesagt und dann war das ein sensationelles Ereignis, sodass sogar der Intendant damals vom Theater am Turm nach Dietzenbach rausgefahren kam, Hermann Treusch, du kennst ihn noch.
Klar.
Und der hat gesagt, das Stück gehört zu uns ins Haus und nicht in die Bildungsstätte. Und er hat uns da eingeladen. Und da sind wir mit Tonsteine Scherben zusammen im Vorprogramm aufgetreten. Und das war ein Wahnsinn, weil die gesamte Frankfurter Linke, es gab ja fast nur Linke in Frankfurt, lief zusammen, um zu gucken, wie das junge Proletariat sich auf der Bühne ausmacht. Und so fing das eigentlich an, zu sagen, man muss keine Angst haben, sozusagen sogenannte Theater, ungebildete Leute ins Theater zu holen, sondern im Gegenteil, es ist eine Bereicherung für das Theater.
Das Theater am Turm ist aber natürlich ein richtiges Theater gewesen. Ja, irgendwann bist du ja in die sogenannten Unorte gekommen. Und wann kam Michael dazu?
Also Willi schlägt ja immer die ganz großen Bögen, ne? Also das kann ich nicht so für mein Leben. Also, das ist immer unglaublich, wenn man das hört. Ne? Du meinst, wann ich zum Theater will? Ja, wir haben das Theater gemeinsam gegründet, 1991. 1990 kam zum Willi übers Telefon, ich habe ihn angerufen, ich kannte seine Arbeit, habe ihn angerufen zum Neujahr 1990 und gesagt, ich würde gerne mal mit dir arbeiten und ich habe deine Arbeiten gesehen, finde die fantastisch und dann hat er sein letztes Projekt in Niederbrechen gemacht, er hat 10 Jahre Dorfarbeit gemacht, das hat er jetzt nicht erwähnt und hat da zum ersten Mal ein Stück Literatur machen wollen, Krötz, Bauernsterben von Franz Xaver Krötz, und hat dann auch zum Teil Schauspieler dafür eingesetzt. Das war ein Versuch, das hat er da zum ersten Mal gemacht in Niederbrechen. Und so bin ich dann mit ihm zusammengekommen und ab Mai fingen die Proben zu diesem Stück an. Und seitdem sind wir haben wir uns wenig im Leben getrennt. Vielleicht mal 14 Tage, wo er im Krankenhaus lag oder ich 2 Tage Weihnachten bei meinen Eltern bin, aber wir haben dann alle Zeit miteinander geteilt. Und ja.
Und wie bist du auf die Arbeiten aufmerksam geworden?
Über eine Freundin, mit der ich auch damals zusammen gewohnt habe, hier in Frankfurt. Als ich nach Frankfurt kam, sind wir zusammengezogen und die hat bei Willi gespielt. Die war auch Schauspielerin und hat in Projekten mitgemacht.
Rosa hat ja schon nach den Räumen und den Räumen außerhalb des Theaters gefragt. Mhm. Aber ich würde gerne nochmal von euch jeweils hören, was ist eigentlich der Theaterraum für euch? Also für was ist der wichtig? Warum? Du bist ja auch sehr lange insbesondere für die Räume, für die Kulissen, für die Kostüme verantwortlich gewesen. Du warst ja quasi der Raum. Ja? Mhm. Für was ist der Raum wichtig? Für was ist er nicht wichtig? Wann verlässt man ihn? Wann betritt man ihn?
Also und wie definiert er den Raum? Entschuldigung, wenn ich nochmal nachsetze. Ja. Ne? Was der Unterschied zwischen Raum und Ort?
Ach, genau.
Also das gibt es eigentlich gar nicht. Also es ist so, dass man, also ich beginne Stücke, ich mache jetzt auch Regie, oder es ist immer zuerst der Raum da. Natürlich gibt es zuerst einen Text und einen Autor. Das sind die Partner, mit denen man zusammenarbeitet. Und dann bei mir steht dann immer an erster Stelle, erstmal den Raum zu finden, noch vor der Strichfassung eigentlich. Weil das ist was ganz Entscheidendes, das ist so die, das Reale, Unreale, in dem man sich bewegen kann oder in dem man was ansiedelt. Also ich finde, es ist immer ganz schrecklich in der Oper zum Beispiel, dass dann Don Juan in der Chefetage der Deutschen Bank gespielt wird und dann gibt es diese, da sieht man schon immer die Modelle vor sich, die Bühnenbildner dann oder Bühnenbildnerinnen dann vorstellen, 3 Jahre vorher. Und, also Räume sind immer das Metaphysische des Textes, das verstärken Räume. Und das finde ich, wir sind ja in der Naxos-Halle, das ist ein metaphysischer Raum. Das ist eine Industriebasilika. Das heißt, die Industrie hat sich früher an Schlössern oder an sakralen Räumen orientiert in der Ästhetik. Die Naxos-Halle ist sowas, dreischiffig und mit einem Giebeldach, das dann auch noch aus Glas ist. Und das dann, und eine Basilika, heißt, eine Basilika ist ja immer ein kirchlicher Raum und das Dach der Basilika, das deutet immer den Sternenhimmel an. Und das Gefühl habe ich zum Beispiel in der Naxos-Halle auch, dass wir unterm Sternenhimmel arbeiten. Also dass auch das Hirn bleibt frei und wir sind nie im Dunkeln. Es dringt alles, was außen ist, nach innen in die Naxos-Halle. Und wir haben gelernt, uns nicht dagegen zu wehren, sondern das aufzunehmen, aufzusaugen. Das spielt eine enorme Rolle in der Theaterarbeit, auch in der Schauspielarbeit.
Das ist was anderes. Für diejenigen, die nicht aus Frankfurt sind, die Naxos-Halle ist Teil der Industriekultur Frankfurts, ist ein Industriedenkmal, was nicht saniert wurde. Wir haben ja häufig im Ruhrgebiet alte Industriestätten, die dann so saniert wurden, dass man von ihnen eigentlich wenig sieht und dann findet dort auch Theater oder Soziokultur statt. Das ist hier nicht so, die ist sehr naturbelassen praktisch.
Ja, genau. Ja, also im Ruhrgebiet, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Mühlheim an der Ruhr. Darum habe ich eine große Affinität zu Industriebauten, weil ich auch aus einer Stahlarbeiterfamilie komme. Und mir war das früher suspekt, weil ich lieber Prinz gewesen wäre als Kind. Seit ich weg bin aus dem Ruhrgebiet, bin ich viel authentischer mit meiner Herkunft und ich finde es, also habe das aufgesogen mit der Muttermilch sozusagen. Und diese, die Naxos-Halle ist nicht saniert, also im Ruhrgebiet sind die sehr schön zum Beispiel saniert. Ne? Und teilweise. Also sehr pur, also in der Zeche Hohenzollern ist der absolute Hit. Ja. Mhm. Also in der Zollverein in Essen. Und also die Entfremdung solcher Industriebauten, in die dann zum Beispiel auch in Frankfurt der Rewe einzieht, das ist eine Katastrophe, finde ich. Ja, sollte in der Naxos-Halle ja auch passieren. Gab es einen Vorschlag, um den Ort dann los zu sein und nicht mehr betreiben zu müssen. Bei uns gibt es die Patina. Es gibt Leute, die finden das furchtbar, aber für uns oder auf die Zuschauer und Zuschauerinnen ist es der absolute Hit. Es rieselt noch von der Decke und es regnet nicht mehr rein. Das nicht. Es ist instand gesetzt einigermaßen. Aber die Party, die Seele dieses Ortes ist absolut erhalten. Damit gehen wir auch jeden Tag um, mit dieser Seele, die auch sperrig ist. Es geht nicht alles in der Naxos-Halle.
Was geht denn nicht?
Es gehen keine Kulissen. Also man muss sich dem Raum fügen, der Akustik, der Blickwinkel, es ist sehr rau und pur und die Geschichte, die da stattgefunden hat, spielt immer mit. Die kann man nicht eliminieren. Man macht sich lächerlich, wenn man da einen Tanzboden auslegt oder die Wände kaschiert. Es gibt auch junge Leute, die da reinkommen, denen ist das zu viel. Die brauchen eine Studiobühne. Und dann denke ich immer, ja, warum? Warum dann hier? Und wenn man es nutzt, ist es unglaublich, gibt es immer bei jedem, allem, was man tut, eine andere Schicht, die mitschwingt.
Ja. Billy, ihr wart doch schon in der Naxos-Halle, bevor ihr offiziell in der Naxos-Halle wart, richtig? Also ihr habt sie schon bespielt, bevor ihr offiziell darin wohnen durftet.
So, darin wohnen ist gut, ja.
Wohnen ist gut, ja.
Ja, genau. Gut, ich wollte nur mal ganz kurz Michael ergänzen, weil seine sozusagen räumliche Nähe zur Industriekultur, Ruhrgebiet und so, ergänzt sich bei mir zum Thema Basilika, weil ich bin groß geworden in einem katholischen Klosterinternat, wo ich aus der Metzgerei heraus dann dort sozusagen das Abendland kennenlernen durfte. Mit Latein, mit Orgelspielen, Chor singen, Chor dirigieren. Und dann hab ich auch dort entdeckt, Theater zu machen. Und dann haben die mich, also die Priester dort haben gesagt, weil wir spielten gerade, als ich da ins Klosterinternat kam, zum ersten Mal Theater und das war ein Stück über den Kindermord zu Bethlehem. Und da durfte ich den Herodes spielen. Ne? Und dann haben die gesagt, du kannst es ja besser als wir. Und dann haben sie mich mit 11, mit 12 Jahren inszenieren lassen. Und dann habe ich gemerkt, es macht mir totalen Spaß. Und da hatten wir kein Theater. Wir hatten Kirchenräume, Kellerräume, den Garten und manchmal sogar ein Zirkuszelt als Theaterort. Und das war natürlich wahnsinnig spannend. Also ohne Theorie, ohne irgendwas. Ich wusste gar nicht, was das ist, Räume. Aber man kommt in ein Zirkuszelt oder in eine Kirche und sagt, das sind ja völlig verschiedene Sachen. Man kann nicht überall das Gleiche machen, was der Michael auch gesagt hat. Man muss sich genau überlegen, was passt wohin. Und das hat uns bis heute im Prinzip geleitet. Und wir haben natürlich, bevor wir in die Naxos-Halle kamen, offiziell oder was, ja, offiziell sind wir nie, wir gehören ja sozusagen so 68er-artig des letzten Jahrtausend zu den jetzt nicht Hausbesetzern, zu Fabrikbesetzern. Wir hatten von der Stadt Frankfurt die Erlaubnis zur Jahrtausendwende, zum Millennium-Programm der Stadt dort zu arbeiten und haben dann gesagt, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann gehen wir nicht mehr weg. Und haben dann sozusagen einfach angefangen, einen Spielplan aufzubauen und immer mehr Leute kamen, weil sie auf diese Weise die Gelegenheit wahrnehmen konnten, eins der berühmtesten Industriedenkmäler der Stadt und des Rhein-Main-Gebiets tagtäglich auch erleben und begehen zu dürfen, besichtigen zu können, weil wir hatten halt offen. Ja. Und das war der auch politisch begründete Einstieg in eine, wenn man so will, in die Fähigkeit, endlich dann doch irgendwann mal einen Mietvertrag zu bekommen. Und hatten lange Jahre eigentlich illegal da drin uns aufgehalten, aber keiner konnte uns rausschmeißen. Es wurde uns einmal sogar mal der Strom abgedreht von Malnova. Und dann haben wir mit Fackeln weiter geprobt und gespielt. Und das haben die Leute ganz toll gefunden, dass wir nicht angewiesen sind auf staatliche Unterstützung, sondern dass wir uns durchsetzen können. Und um uns auch sozusagen gemeinnützlich zu machen, haben wir ein Projekt gemacht mit langzeitarbeitslosen Jugendlichen, bekamen Geld aus Europa, aus der EU und konnten dort 18 Langzeitarbeitslose Jugendliche dahingehend ausbilden, dass die wieder bewerbungsfähig im ersten Arbeitsmarkt geworden wurden. Und da haben wir drei Meister mit dem Geld einstellen können, die dienen so Sachen wie Mauersanierung, Stahlbearbeitung, Glasbearbeitung, was natürlich dem Aufbau des Theaters zugute kam, denn die Halle war natürlich völlig heruntergekommen, ungepflegt. Und durch dieses Europaprojekt hatten wir eine soziale Stellung in der Gesellschaft, sagen, die können ja nicht nur, die können auch sozial wirksam werden, indem sie sich um arbeitslose Jugendliche kümmern. Und mit denen haben wir dann auch angefangen, ein Theater zu spielen. In ihrer Freizeit durften sie mitmachen und waren dann Teil des abendfüllenden Spielplanangebots unseres neu zu beginnen zu werdenden Theater. Ja. Und so haben wir dann auch nach langen Jahren, wie soll man sagen, unaufhaltsam durchzuhalten, es erreicht, dass wir einen Mietvertrag von der Stadt bekamen. Aber es war auch nicht sozusagen vom Himmel gefallen, sondern die damalige Oberbürgermeisterin von Frankfurt, die Petra Roth, eine der ganz großen Heldinnen der bundesrepublikanischen Geschichte, die hat dieses Projekt mit den arbeitslosen Jugendlichen, hat sie die Schirmherrschaft übernommen. Das Stadtoberhaupt einer der bedeutendsten Städte in Deutschland unterstützt sozusagen ein kriminelles Vorhaben, also ein nicht mietvertraglich abgesichertes Projekt und gibt uns auf diese Weise die höheren Weihen, was ich ja aus meiner katholischen Vergangenheit kannte, dass alles, was gesegnet ist, einen Bestand im Leben hat und eine Zukunft bekommt. So ist es dann auch geworden.
Für mich hat sich das auch so ein bisschen angehört mit der Naxos-Halle. Vielleicht habe ich es falsch interpretiert, müsst ihr jetzt sagen, dass ihr so eine Identität bekommen habt. Also durch den Raum gibt es auch irgendwie die Identität des Willy Brabel Theaters. Ne?
Eigentlich nicht. Also eigentlich wir sind nicht? Vorher getourt. Wir hatten so ein Nomaden-Dasein. Das war fantastisch. Also ich sehne mich manchmal auch dahin wieder, ne? Weil das ist jetzt ein Theaterbetrieb geworden. Und dieses Nomadentum war fantastisch. Also wir sind auch mal im Theater gewesen, im Gallus-Theater oder mal selbst im Mosantum die Produktion. Das war auch mal im Mosantum, aber da haben wir auch mal die
Eisenwerkstatt, in Frankfurt.
Die Schmiedewerkstatt bespielt in der Honselbrücke, die jetzt gebaut ist. Und wir sind getourt, durch die ganze Stadt getourt. Das war
Darf ich mal was, ja, ein spontanes Spiel mit euch machen?
Ja.
Meinst du, wir kriegen zusammen die doch auch teilweise für Laien eigentümlich anmutenden Spielstätten? Ich sage immer eine, jeder kann was sagen. Ich sage Tiefgarage.
Lolita, ne? Hast du gesehen, ja.
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 Weitere Spielstätten. Eisenwerkstatt hast du gerade gesagt.
Ja, Honselbrücke, ne? Die Paulskirche ist ein ganz gigantischer Ort gewesen zur 1200 Jahre Feier der Stadt Frankfurt.
Ja, oder dann, was wir mit dir, Rosa, zusammen auch gemacht haben, ein ganz berühmtes Projekt, wo ich sagte, das ist für mich eine moderne Großstadt, die sozusagen sich traut, traditionsbildend zu wirken. Den berühmten Osterspaziergang, auch zu Goethes Geburtstag, ich glaube 200. Geburtstag war das, oder? Also wo man versucht hat, einen Parcours mit sowohl traditionellen als auch modernen Formen des Theaters von Goethes Geburtshaus bis zur Gerbermühle zu organisieren und zu bespielen. Gerbermühle, das ist ja der Ort, wo die Goethes Geliebte war, die Frau eines berühmten Bankiers von Willemer. Die hat er immer besucht und der Bankier wusste auch genau, dass seine Frau mit einem später zum größten Sohn der Stadt gewordenen Dichter ein Verhältnis hatte. Und diesen Weg haben wir gesagt, das kann alle 10 Jahre, so wie in Oberammergau oder wo sozusagen ein großes Festspiel werden, wo man sozusagen untheaterungewohnte Menschen, Bevölkerungen zum Theater spielen, zum Theater erleben, motivieren kann. Und immerhin hatten wir bei uns am ersten Osterspaziergang schon fast 100.000 Zuschauer, was man sich vorstellen kann. Wow. Das ist ein Wahnsinn, ne?
Und wir haben du die Strecke? Wie viele Kilometer?
Das sind vielleicht, ich glaube, 4 bis 5 Kilometer, ne? Und das war voll bestückt mit sowohl lokalen als auch internationalen Theaterelementen aus ganz Europa, aus Frankreich, aus Polen, ich weiß nicht, wo die alle herkamen. Und dann haben wir das zweimal wiederholt und irgendwann hatte dann einer der Kulturdezernenten das Geld, das dafür vorgesehen war, das waren 300.000 Euro für 100.000 Zuschauer, ja, hat er dann zur Rettung, glaube ich, der städtischen Bühnen abgezogen und auf diese Weise eines der großen traditionsbildenden Kulturprojekte, wenn man so will, des 20. Jahrhunderts zunichte erklärt und beendet. Ja.
Michael, noch ein Ort.
Ich überlege gerade. Ne, es war natürlich, wir haben ja im Gallustheater, ne, in der Schuhschachtel Frankfurt sozusagen im alten Gallustheater gespielt. Und unterm Gallustheater gab es die berühmte Gallus-Disco. Das war wirklich ein total, also aus den 70ern, sowas Schäbiges, also toll. Also es stank nach Bier. Wir haben dann das gesamte Gallustheater bespielt, also die Disco, in der Disco angefangen mit den Nibelungen von Hebbel. Und haben in der Disco angefangen, die Leute waren zusammengepfercht und es war, hat sehr nach deutschem Bier gestunken, das hat sehr gut gepasst und sind dann über enge Stufen hoch, also brandschutzmäßig eine Katastrophe, ins Gallustheater und vor dem Gallustheater gespielt. Das war sozusagen ein Parcours auf kleinstem Raum. Wir haben ja natürlich nachher große Theaterparcours gemacht. Also du hast, glaube ich, auch den Heine gesehen, ein großes Heine-Projekt. Da waren wir schon in der Naxos-Halle, haben aber nochmal einen Ausflug gemacht 2013 in die Stadt und haben auf den Spuren der ehemaligen Judengasse, von der man nichts mehr sieht, außer das Museum Judengasse, wo eigentlich das städtische Gasswerk drin steckt. Aber es sind noch einige Spuren zu sehen, die erhalten werden mussten. Es ist ja viel auch nachher noch abgerissen worden. Und auf den Spuren dieser ehemaligen Judengasse haben wir ein sehr großes Projekt gemacht mit 7 Stationen, mit Heine-Texten.
Ich würde das gerne mal beschreiben, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, dass man sich das, wie man sich das vorstellen muss. Also, ihr habt auf einer der meistbefahrensten Straßen Frankfurts, ja, die Kurt-Schumacher und wie heißt die andere Straße? Also das ist die Hauptkreuzung, wo die gesamte Rush-Hour entlang fließt.
Battonstraße. Die Battonstraße. Also die Berliner Straße zur Battonstraße.
Also das sind 2 riesige Straßen im Berufsverkehr, chronisch verstopft. Da geht der gesamte Verkehr von Nord nach Süd lang. Und ihr habt diese Straße wie den Rhein. Ihr habt diese Kreuzung bespielt und dieser Verkehr war der Rhein, der da entlang geflossen ist. Und mitten auf der Verkehrsinsel habt ihr mit, wie heißen diese Stecken?
Riesenpaddeln.
Euch als würdet ihr ein Boot haben bewegt. Und die Leute in den Autos haben das gesehen. Und die Zuschauer konnten natürlich eure Texte nicht verstehen, weil also man stellt sich den Berufsverkehr vor, mit Autofahrern, die auch total irritiert sind, ja, teilweise auch aggressiv waren. Und die Zuschauer standen am Rand und hatten Kopfhörer auf und hatten dann per Funkübertragung die Texte gehört. Das heißt, man war in einem komplett anderen Setting, ja, als es die eigentliche Realität war. Die Realität war Berufsverkehr in der Großstadt und ihr habt es geschafft, den Zuschauer an den Rhein zu beamen. Ja, weil man hat natürlich sofort verstanden, dass das Paddel sind und dass man sich jetzt auf dem Fluss bewegt und die Autos waren der Rhein, der da entlang floss. Ja? Also solche Sachen habt ihr gemacht. Wenn ihr das trocken beschreibt und nicht anschaulich, denkt man, ja gut, in der Stadt, im öffentlichen Raum. Aber das war schon sehr, sehr, sehr speziell, ja.
Ja, ich weiß noch, und bei den Kopfhörern waren ja auch, um die Zuschauer mit Rheinliedern, also nicht die Bier- und Sauflieder, sondern die wunderschönen, im wunderschönen Monat Mai von Schumann. Also solche Sachen bespielst du, dass die Leute fast anfingen zu weinen, zu sagen, wie kann die Welt so schön sein, obwohl der Verkehr um einen brandet und Straßenbahnen und Taxis hupten. Und also es war der Wahnsinn, ne? Wurde das übertönt von den schönsten deutschen Reihen oder romantischen Liedern. Und die Leute standen da mitten im Verkehrsgewusel und fingen an zu weinen. Und das Kuriose ist zum Thema Raum, weil der Text, den wir benutzt haben, von Heinrich Heine, der Rabbi von Bacharach, kamen Leute aus einem Ort, der tatsächlich Bacharach heißt. Das ist ein Ort am sogenannten Mittelrhein. Ja? Also das ist diese romantische Strecke des Rheins von Bingen bis Koblenz, wo eine Burg nach der anderen steht, wo man aus dem Staunen nicht herauskommt. Auch wenn man mit dem Zug da durch das Tal fährt, kommt man kopfschüttelnd, fährt man da durch. So viel Schönheit auf einmal, die durch in das Fenster hereinspringt, einen anspringt. Ja. Und da kamen Leute aus dem Dorf und haben das gesehen, haben gesagt, ihr müsst das zu uns transportieren. Denn welche Stadt in Deutschland hat schon denn in einer der Überschrift eines der bedeutendsten Novellen der deutschen Literatur den eigenen Namen vertreten, den Namen Bacharach. Und so haben wir dieses Spektakel, das an der Verkehrskreuzung einer der großen deutschen Großstädte spielte, übertragen an den Originalschauplatz, an den Rhein, wieder mit Kopfhörern und so. Und die Zuschauer kamen teilweise auch aus Frankfurt, um nochmal zu erleben, wie sich dieses Spektakel, nachdem man das in Frankfurt im Verkehr erlebt hat, jetzt in dieser Originalgegend sich ausmacht. Und das Gleiche passierte nochmal, dass die Zuschauer erlebten, dass jeder Ort, jeder Raum alles verändert. Also man kann Regie führen, so viel man will, aber die Orte sind der größte Einfluss, den das Theater überhaupt zu verkraften und zu verstärken hat. Und auf diese Weise das Theater zum Zauberort machen kann. Man sagen kann, hier erlebt man die Welt in live.
Wie so eine andere Art von Bühne. Ne? Also der Raum wird quasi selbst zur Bühne für eine gewisse,
ganz genau,
ne, ja, für einen, ja, gewissen Rahmen.
Ja, und man wundert sich natürlich, also auf dieser Kreuzung, von der du gesprochen hast, Rosa, wir haben natürlich, also es gab viele Zufälle, es gab Vogelschwärme, die da drüber geflogen sind, weil es war Herbst und als wir zufällig als Darsteller nach oben geguckt haben, die Leute haben gedacht, haben die jetzt die Vögel da freigelassen? Oder? Aber es gab zum Beispiel auch eine Geschichte, es gab ein Auto, das mit einem Anhänger mit einem Flügel über die Kreuzung fuhr, mehrere Male. Und die Leute wussten nicht, ist das inszeniert? Also die waren natürlich erstaunt, es war inszeniert. Also das haben wir eingebaut. Das war eine, aber es gab Sachen, die...
Also Flügel, musst du sagen, Konzertflügel.
Ja, ein Konzertflügel, ja.
Mit geöffnetem Deckel.
Ja.
Und zwar genau an der Stelle, wo die Mondnacht von Schumann eingespielt wurde, im wunderschönen Monat Mai und solche Lieder, fährt ein Auto vorbei mit hochgeklappten,
wow,
Flügeln.
Ja. Kann das noch Zufall sein? Wer weiß.
Ja, aber das ist natürlich das, was Novalis hat ja die Romantik als Poetisierung der Welt bezeichnet. Ne? Also das aufzudröseln, was hinter den Dingen steckt. Die Annahme, dass es mehr gibt, als wir sehen. Ne? Und das ist ja die Aufgabe auch des Theaters, also die nicht das Reale abzubilden, das zu dokumentieren, sondern das Schwingende freizulegen, was wir spüren und was wir nicht sehen, sichtbar zu machen. Und das ist natürlich dazu dienen, also ein banaler Büroraum kann so verzaubert werden, dass man denkt, man ist jetzt unter Wasser bei den Rheingoldtöchtern oder so. Ne? Das geht, das funktioniert.
Und du hast jetzt eine wunderbare Vorlage eigentlich gemacht, weil Rosa nennt mich ja immer die Streberin, ja, von uns beiden. Ja. Und ich habe natürlich erstmal geguckt, wann gab es denn eigentlich das allererste Theater, was man irgendwie als Theater bezeichnet hat? Ja? Und das ist ja quasi im Zusammenhang mit dem Dionysos-Kult entstanden. Und da war es ja schon unglaublich frei und gar nicht gekoppelt an irgendeinen bestimmten Raum und durfte auch zur Ekstase führen. Und es war eben nicht eine bestimmte Art, etwas zu machen. Eigentlich verkörpert ihr das, finde ich, total gut, ja, ne? Diesen Ursprung des Theaters.
Es ist unter freiem Himmel und es ist das Tageslicht ist entscheidend und der klar, es gab die Sonne in Griechenland. Also das hat mich nochmal daran erinnert, wir waren jetzt, das letzte Stück, das ich gemacht habe, hat im Frankfurter Stadtwald gespielt. Das war eine Rede von Thomas Mann 1945 an die Deutschen, also wo er den Amerikanern die Deutschen erklärt hat, warum die Deutschen so sind, wie sie sind und warum sie sich immer mit dem Teufel einlassen müssen, verquickt mit Szenen aus Faust 1. Und in diesem Stadtwald, wir waren so glücklich, 6 Wochen da geprobt zu haben und da gespielt zu haben und dieser, ich habe gedacht, ach, das ist interessant. Es ist so befreiend, außerhalb von Räumen zu spielen. Und die Leute gehen. Es ist etwas anderes. Die Natur wird natürlich zur totalen Kunst. Niemand hat gedacht, er ist hat ein Naturgefühl gehabt, sondern man hat ein Gefühl für ein Bühnenbild gehabt. Die Leute haben sich gewundert, dass alles, wie alles inszeniert ist. Also es sah aus wie, ich habe immer gedacht, ich stelle mir vor, es ist alles aus Plastik. Dann konnte ich gut damit umgehen. Wenn man sowas herstellen würde aus Plastik, fantastisch. Aber der Stadtwald war wie Plastik. Also wie es war ein Kunst, ist zum Kunstraum geworden. Gleichzeitig ist es eine unglaubliche Befreiung, an der Luft zu sein, mit dem Licht, mit dem Tageslicht umzugehen, mit dem Angst vor Regen umzugehen und mit Mücken. Auch was Abscheuliches, aber ja.
Ja. Es wird in den Texten immer davon gesprochen, dass ihr Theater an Unorten gemacht habt. Ich verstehe den Ausdruck so, dass man mit Unort meint, das übliche Stadttheater ist eben ein Ort und ein präformierter Raum, der nicht so wandelbar ist und der im Grunde genommen immer gleich aussieht, abgesehen von der Bühnendekoration, ja. Aber eigentlich sind es ja keine Unorte, sondern ihr macht es ja zu Orten.
Ja.
Es ist ja eigentlich das genaue Gegenteil, oder?
Naja, gut, das kommt drauf an. Also jetzt, wir haben mal in den berühmten Adlerwerken, das gehört, die gehört auch zu der, zur Industriekultur des Rhein-Main-Gebietes. Und das wurde auch in den 70er Jahren, wurde das Gebäude saniert, umgebaut und wieder ja saniert. Und wir haben da mit pubertierenden Mädchen den berühmt-berüchtigten Roman von Nabokov, Lolita, umgesetzt. Also was schon ein Wagnis ist, in einer Baustelle, die sozusagen gefüllt ist mit Männern, mit Bauarbeitern, eine vollkommene Männerdomäne. Und jeden Tag mussten diese Mädchen oder durften diese Mädchen durch diese Männerpassage durch zu ihrem Probenort gehen und hatten gelernt, die Pfiffe der Bauarbeiter auszuhalten und sich stolz zu fühlen und ihren beginnenden Busen herauszustrecken. Und so war das ein Unort, der aber plötzlich zu einem gesellschaftlichen Ereignis wurde. Und eigentlich das, was das Theater wollte, nämlich Emanzipationsschübe mit jungen Mädchen zu verbinden, dass sie sich ihrer beginnenden Sexualität nicht zu schämen haben, sondern stolz zu sein haben. Das wurde sozusagen durch den Raum allein schon verstärkt und der Boden hergestellt für das danach folgende Sprechen und Aufführen der Szenen, wo halt dieses Mädchen von einem älteren Mann belästigt wird und eigentlich verlästigt, wie sagt man, ja, missbraucht wird, ja, und dabei aber lernt, wie sie sich durchsetzt und ihre Würde behält und nicht untergeht und sich nicht klein machen lässt durch den Missbrauch eines Mannes, von dem aber man sagen muss, dass er anfängt, dieses Mädchen zu lieben. Und es ist eine der schönsten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts. Und wir haben die sozusagen erlebt und erprobt in einer Frankfurter Baustelle auch mal wieder. Nicht im Frankfurter Verkehr, sondern in einer Männerdomäne, die aber plötzlich emanzipatorischen Charakter bekommt. Ja?
Es ist ein Surrogat dessen, was Theater ist. Ja, ihr nehmt die sogenannten Unorte und ihr nehmt auch Menschen, die ich jetzt nicht Unmenschen nenne, sondern Unschauspieler, wie es ja auch in eurer eigenen Geschichte ein wichtiger Punkt ist. Ne? Ihr durftet also nicht die klassische Vita eines Schauspielers haben, weil eure Eltern euch das nicht ermöglicht haben. Und so arbeitet ihr ja auch mit Menschen, die keine Schauspieler sind, und es gelingt. Ich sag noch mal ein weiteres Stück, an das ich mich sehr erinnere. Und zwar die Arbeit mit den Damen aus dem Altenstift, die Briefe an Adolf Hitler gelesen haben. Ja, extrem suggestiv. Ja, auch Leute, von denen man sagt, mit denen kannst du doch nicht arbeiten, mit lauter alten, dusseligen Frauen, die. Oder aber mit Geflüchteten, die deutsche Sprache überhaupt nicht können. Mach mit denen mal anspruchsvolles Theater. Ja. Ich sag Genesis und arbeite mit Menschen, die Deutsch nicht können. Wie habt ihr das gelöst?
Also wir arbeiten ja nicht nur mit, also es gibt eine Mischung zwischen dem professionellen Ensemble und immer wieder auch Leuten, die nicht Schauspieler sind, die man aber auf Augenhöhe, das sind keine Statisten, sondern man arbeitet auf Augenhöhe. Wir spielen gerade die Weihnachtsgeschichte, da sind wir 12 und die Hälfte sind ältere Damen, ein Kind. Also das, aber es ist total authentisch. Die Schauspieler machen ihre Arbeit und die drei älteren Damen, die kann man sich gar nicht anders vorstellen. Das könnte man nicht mit drei Schauspielerinnen machen. Das ist total authentisch. Das ist Entschuldigung, was?
Die Geflüchteten, wie habt ihr das gemacht? Die sprachen doch kein Deutsch.
Ach so, ja. Also das war ein Projekt, das war 2015, begann das mit Syrien und dass viele Flüchtlinge hierher kamen. Und wir haben gedacht, das war gar kein sozialer Aspekt. Wir haben gedacht, wir müssen uns irgendwie dieser Weltgeschichte mal stellen. Hier soll es jetzt sehr viele Flüchtlinge geben in Frankfurt. Wo sind die denn? Also da haben wir eine Ausschreibung gemacht, dass wir uns interessieren, ein Theaterprojekt mit Geflüchteten zu machen. Es war aber ganz klar, dass wir kein Rechercheprojekt machen und gar nicht über deren Flucht reden, sondern dass wir haben einen Text von Heinrich von Kleist gewählt, den wir auch machen würden als Ensemble. Und wir haben da auch mitgespielt mit denen. Also wir waren nicht die Lehrer, sondern wir waren Partner auf der Bühne. Das Erdbeben von Chile, ein Katastrophenstück, wo es auch erstmal eine große Naturkatastrophe gab. Dann gibt es eine Verbrüderung im Kollektiv. Alle sind entwurzelt, die Häuser verloren, alle umarmen sich. Dann gibt es die Schuldzuweisung für das Erdbeben, von der Kirche angestiftet, ein Paar, das nicht zusammengehören darf. Und dann gibt es ein großes Pogrom. Also man ahnt schon bei der Willkommenswelle, dass das nicht lange halten wird mit den Teddybärs also das war im Kleist auch schon impliziert. Das war interessant. Und wie wir umgegangen sind, wir haben in drei Sprachen das Projekt gemacht, ne? Auf Deutsch, auf Farsi, also Persisch und auf Arabisch. Und diese drei Sprachen waren alle gleichwertig. Es wurde durch verschiedene Mittel auf der Bühne mal hintereinander gesprochen, mal ineinander verschachtelt. Hat man eine Übersetzung, mehrere Übersetzungen mit Kopfhörern im Ohr gehabt, also auf vielfältigste Weise oder dreimal hintereinander eine Szene, zermürbend immer die gleiche Szene gespielt in drei Sprachen zum Schluss. Also wo es zum Erschlag, zum Pogrom kommt. Und es war eine gewaltige Komposition, formal sehr streng, und das war eigentlich das Überzeugende. Es war wie der Oper, dass man immer einen Nachklang in einer anderen Sprache oder das Deutsche war nicht das, was im Zentrum stand, sondern alle drei Sprachen waren gleichberechtigt. Das war echt stark.
Ja. Das war für die Zuschauer natürlich auch eine Erfahrung, weil alle sprachen zu der Zeit über die Flüchtlinge. ja, und über sie, ja. Mhm. Und da konntest du sie erleben, aber eben nicht in ihrer Rolle als Flüchtlinge. Mhm.
Ja.
Du hast die Sprache gehört, die auch getragen war und die auch aufgeladen war mit Emotionen, weil natürlich auch ihre eigene Geschichte, die kam ja, ja aus Katastrophalen,
genau.
Weil die eigene Geschichte sich vermittelt hat jenseits des Verständnisses der Worte. Man konnte das fühlen, ja. Mhm. Und spricht auch da, das ist so ähnlich wie die Verkehrsinsel, auch da eine Verfremdung der Realität, weil du gehst mit so viel präformierten Ideen rein in so ein Stück über die Flüchtlinge, über die Sprache, was sie zu erzählen haben und so. Und bam, bist du in einer komplett anderen Realität mit einer extremen Suggestivität.
Genau. Und da haben die Flüchtlinge damals, die Syrischen, gesagt, woher hat denn dieser Autor gewusst, dass es uns mal so gehen wird? Denn die haben die Geschichte gelesen, wie das Spiegelbild ihrer eigenen Lebensgeschichte von Krieg, Bürgerkrieg, Flucht und Vertreibung. Oder so Szenen wieder, mit einmal bringt ein Vater seinen Sohn um, weil er sich sozusagen ungerechtfertigt verhalten hat. Und dann sagt er, woher hat denn der das gewusst, dass es bei uns sowas gibt? Kann man sagen, was Schöneres kann Literatur gar nicht erfahren als so eine Aussage. Dass Geflüchtete in einem Text des Gastlandes sich wieder entdecken, wieder gegeben fühlen. Ja.
Das wird dann auch zur Heimat irgendwie. Mhm.
Genau. Mhm. Ja klar, das ist ja jetzt das große Thema, was ist jetzt die Heimat nach 10 Jahren Aufenthalt in Deutschland, in Frankfurt, jetzt nach dem Sturz des Diktators, ist die Frage, was passiert jetzt? Also gestern hat mir einer von den Geflüchteten gesagt, na, er kann ja gar nicht weg in seine 3 Kinder. Die reden nicht nur Deutsch, die reden Hessisch.
Sehr gut. Sehr schön. Ja, ich habe eine Sache, ich ist ein bisschen jetzt ein Bruch, ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ich habe in dem Lebenslauf, den du uns geschickt hast, mhm. Michael,
ja.
Da war eine Stelle, da hatte ich wirklich kurz wie Gänsehaut, und zwar hast du gesagt, Erwachsenwerden 2019, das Theater, als du das Theater übernommen hast. Mhm. Und ich wusste natürlich, 2019 hast du jetzt geschrieben, aber 2020 kam ja direkt gleich Corona. Also du hast ja das Theater übernommen und dann direkt eine richtig schwierige Aufgabe gestellt bekommen am Anfang.
Ja, ja, ja.
Und ja. Auch das, also sozusagen der Raum wurde plötzlich wieder weggenommen. Der war ja dann plötzlich gar nicht mehr verfügbar. Ne? Wie seid ihr in dieser, also ich weiß ja, wie ihr damit umgegangen seid, aber ich finde es eben so spannend. Deswegen erzählt mal, wie ihr damit umgegangen seid. Auch diese Litfaßsäulen, die ihr plakatiert habt. Ja, also ich fand das total, total spannend.
Mhm. Ja, also ich muss sagen, dass so Krisenbewältigung, ne? Also ich habe mit Krise angefangen, 3 Jahre. Also Willi hat seinen Schlaganfall bekommen. Das war erstmal die große Krise. Und es hat sofort gut funktioniert, dass ich die nächste Inszenierung gemacht habe. Also es hat alles wunderbar funktioniert. Krisenbewältigung ist eigentlich was viel Einfacheres als dieser scheiß Alltag. So ein Betrieb durch den Sumpf zu führen, also sich immer wieder was Neues einfallen, neue Impulse, was ist gut für der Gesellschaft zu erzählen, was interessiert mich, was kann interessant für andere sein, das finde ich wirklich was Schwieriges. Das kollektive Erleben von Corona, das hat alle verbunden, man konnte machen, was man wollte, es hat gestimmt, man hätte machen können, was man wollte. Also was ich gemerkt habe, dass ich sehr angstlos war zum Beispiel. Ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich war nicht vorsichtig. Ich habe nicht gesagt, nein, wir müssen auf unsere Zuschauer achten. Wir spielen jetzt gar nicht mehr. Und wir haben gespielt, sobald es ging. Wir haben alle Hygienemaßnahmen eingehalten, aber wir haben das Theater weiter betrieben. Wir haben keine... Ich habe mich nicht einschüchtern lassen von einem Virus. Es gibt ja Theater, die haben dicht gemacht und haben nur von Spenden gelebt. Und wir haben weiter geprobt, wie die Irren. Wir haben auf Halde gearbeitet. Das war sozusagen das Motto. Ne? Ruhrpott, auf Halde arbeiten. Stücke machen, die dann 1 Jahr oder 1,5 Jahre später rauskommen, aber die Künstler und Künstlerinnen beschäftigen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und es gab Unterstützung. Also und diese Krisenbewältigung, die hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Toll. Also daher war das, da wurde da, also ich bin da unglaublich kreativ geworden. Also sobald eine Krise da ist oder sobald eine Not da ist, man darf das nicht, dann überlegt man sich ganz raffiniert, ganz schnell was Neues. Das finde ich super.
Ja. Und ihr habt euch ja, Willi, das König Ludwig-Ticket überlegt. Mhm. Ja, was ich unglaublich, also König Ludwig findest du ja auch spannend als Mensch, habe ich aus verschiedenen Interviews rausgehört. Das ist
mein Lieblingskönig.
Ja, meiner auch. Also das hat uns verbunden. Ich bin Nordrhein-Westfale, werde von Willi oft dafür beschimpft, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme, ne, aus dem die Germanen, die sich gegen die Römer gewehrt haben. Er ist von den Römern erzogen, kultiviert worden. Ne? Das spielt zwischen uns immer eine Rolle. Aber wir beide lieben Ludwig den Zweiten.
Von Bayern.
Ja, klar. Nicht von Nordrhein-Westfalen. Ne?
Das ist grob. Ne? Er sagt gerne Bayern.
Und was habt ihr da gemacht? Ihr habt ja euch was überlegt, weil der König Ludwig hat ja was gemacht und das habt ihr übertragen und habt dann die Litfaßsäulen in Frankfurt da plakatiert.
Ja, genau. Es gab also Ludwig, erzähl du mal, was Ludwig gemacht hat. Also es ist so, Angela Merkel hat, also die Bundesregierung hat vorgeschlagen, dass die Theater eine Ausfallgebühr kriegen und so weiter. Und wir haben ein Plakat entworfen, dass wir Angela Merkel, sehr geehrte Frau Bundeskanzler, wir würden gerne darauf verzichten, nicht zu spielen, sondern wir würden vorschlagen, dass wir immer weiter spielen, die Subvention und diese Subvention kriegen, obwohl wir spielen und nicht fürs Nichtspielen bezahlt werden, indem wir nur eine Person ins Theater lassen. Und König Ludwig II. Hat sich nachts das gesamte Orchester der Münchner Oper zusammenkommen lassen und Tristan und Isolde spielen lassen, nur für sich als Solo-Zuschauer. Darum haben wir das König-Ludwig-Ticket genannt. Und das wollten wir finanziert bekommen von Frau Merkel, das König-Ludwig-Ticket. Das war natürlich ein Gag, aber es war sozusagen die Politik zu sagen, nee, wir spielen, auch wenn es nur für eine Person ist, aber lasst uns spielen. Es gibt immer Möglichkeiten, das ist ganz ungefährlich. Mhm. Macht das, also lasst uns nicht spielen.
Und es schließt auch an, du hast eben gesagt, du wolltest auch irgendwie nichts geschenkt bekommen, ne? Ja. Sondern man wollte auch einfach weitermachen. Und das finde ich, das zeichnet euch auch so aus. Ja? Also dass ihr, ne?
Gut, wir hatten natürlich auch das große Privileg, einen riesigen Theaterraum, wenn man so will, zu haben, eine Industriekathedrale. Und wir konnten die 199 Zuschauer, mehr dürfen wir sowieso gar nicht reinlassen, konnten wir aus dem Zuschauerraum in die Halle verlagern. Und da hatte jeder 10 Meter Abstand vom nächsten Zuschauer, war überhaupt kein Problem. Und in dieser Halle, wir haben hunderte von Fenstern, Türen, wir können alles aufmachen, wir sind eigentlich auch ein Freilichttheater, ein überdachtes, gemäuertes Freilichttheater. Also ein Privileg, dass es uns möglich machte, alle Vorschriften und Abstandsregeln einzuhalten durch die große Monumentalität dieses Raumes. Ja.
Ihr arbeitet mit klassischen Texten, die ihr nicht so verfremdet, wie wir das alle in 70ern, 80ern oft erleben mussten, dass klassische Themen dann so verfremdet waren, dass man die Sprache nicht wieder erkannt hat. Die Sprache ist authentisch, die Sprache ist suggestiv. Ihr arbeitet an Orten und Unorten, aber ihr arbeitet mit vielen Mitteln des Theaters. Und ich frage mich, wie ihr euch das angeeignet habt. Zum Beispiel der Umgang mit Musik. Zum Beispiel die Beschallung ist bei euch besonders. Wir kennen Frontalbeschallung, da vorne steht einer und wenn was verstärkt wird, dann kommt das von vorne. Das ist bei euch nicht so, ihr nutzt den ganzen Raum. Und was mich immer so besonders interessiert ist, ihr habt ja auch einen ganz speziellen Umgang mit Licht. Ja, gerade weil ihr wahrscheinlich wenig mit Kulissen arbeiten könnt, durch die Unorte bestimmt, tritt da das Licht in einer Form ein, wie ich es vor allen Dingen aus dem Tanztheater kenne. Mhm. Und ich frage mich, wie habt ihr euch das angeeignet? Wie kam das? Wie ist der Prozess?
Na gut, das sind schon die Einflüsse des europäischen Theaters. beziehungsweise wir hatten ja in Frankfurt mal das große Privileg, das Theater am Turm zu haben, wo das Theater der Welt zu Gast war. Also wir hatten an einem Ort mitten in der Stadt die Gelegenheit, jede Woche ein anderes, wie soll man sagen, herausgehobenes Beispiel der theatralen Weltkultur zu erleben. Leider wurde das Theater geschlossen irgendwann, blöderweise. Aber es war so ein Privileg und von da haben wir viel gelernt. Oder zum Beispiel, um nur mal Namen zu nennen, Foresight, als diese Ballettgruppe, die eine der berühmtesten Ballettgruppen Europas, gegründet wurde von William Foresight, in Frankfurt auftrat. Da sind wir wirklich hingepilgert und haben erlernt dort, wie man sozusagen mit der Offenheit eines Raumes umgeht. Dass der Tänzer kommt und geht, wenn er fertig ist. Es gibt keine Begründung. Man muss es nicht psychologisieren, warum der jetzt auftaucht. Er kommt einfach und geht wieder. Und das haben wir im Theater übernommen. Und so haben wir sozusagen von den großen Momenten der Theaterkultur in Frankfurt profitiert. Auch von Einar Schläf, dem großen Choristen der Gegenwart, der riesige Drameninszenierungen gemacht hat. Ich erinnere nur mal an Götz von Berlichingen mit 30 Chorsprechern, ja, das ganze Drama ablaufen lässt. Das haben wir übernommen. Wir haben sehr viel, oder wir haben gelernt, mit Chören zu arbeiten. Also sozusagen das Kollektiv im Theater wieder souverän zu machen oder anzusiedeln, was das bürgerliche Theater ja irgendwann mal abgeschafft hat. Das Kollektiv, das haben wir auch über den Einar Schläf, den absoluten, wie soll man sagen, Kämpfer, also einer der Berserker des deutschen Theaters des 20. Jahrhunderts. Ja. Das haben wir gelernt von ihm und übernommen und selber ausprobiert und weiterentwickelt.
Also es gibt ja ein Buch über unsere Theaterarbeit, das jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr erschienen ist. Oder in diesem Jahr?
In diesem Jahr
erschienen ist, ja. Und da gibt es einen Aufsatz von Julia Kloth, die beim Kulturfonds Rhein-Main arbeitet und kuratiert. Und Julia hat einen Aufsatz geschrieben über unser Theater als Gesamtkunstwerk. Und ich glaube, dass wir beide, sonst hätten wir auch nicht so lange zusammengearbeitet, immer das Gesamtkunstwerk gesucht haben. Also es ist nicht so, dass der Schauspieler, die Schauspielerin im Fokus steht oder nur die Sprache oder nur das Bild, sondern alles hat, jede Sprache im Theater ist gleichberechtigt. Auch das Licht fällt bei uns auf, weil es auffällt, weil es eine wichtige Funktion hat. Es gibt Lichtwechsel, die beobachtet werden, weil sonst nichts passiert oder die in einem Moment passieren, wo das Licht wirklich auffällig dann was anderes beleuchtet. Die Musik ist enorm wichtig. Es sind wahnsinnig musikalisch komponierte Werke, auch von der Sprache her. Und wie du sagst, der Sprachraum ist des Autors, der Autorin ist absolut erhalten. Es ist nicht unterlaufen. Die Höhe der Sprache ist auch nicht unterlaufen. Das hört sich für andere pathetisch oder antiquiert an, aber es hat die Gewalt, die in der Sprache steckt, dem ist Raum gegeben.
Das ist das Monumentale der Industriebauten und auch der Kirche. Ich wollte noch mal was anderes fragen, und zwar völlige Themenwechsel. Wie könnt ihr euch Theater in einer digitalen oder auch KI oder auch virtuellen Zukunft vorstellen? KI-bestimmten oder virtuellen Zukunft vorstellen?
Oder Rosa, ich würde das noch mal ergänzen, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Quasi, wenn ihr seid ja in der konkreten Welt unterwegs. Und seit August letzten Jahres kommt ja mit einer Riesenwelle die künstliche Intelligenz auf uns zu und in unseren Alltag hinein. Mhm. Wenn man jetzt im Prinzip jedes Bild auf Anweisung kreieren kann in Zukunft, jede Kulisse vielleicht auf Anweisung kreieren kann, was macht das? Also wie ist das eine Erweiterung für euch oder sagt ihr, die Realität ist eigentlich das Entscheidende?
Ich würde es ehrlich gesagt lieber offen haben, die Frage. Ja. Wie stellt ihr euch vor?
Also es ist so, wir haben während Corona kein Stream-Format erfunden. Das ist, man hat ja gedacht, es bewährt sich, aber es bewährt sich natürlich nicht. Es wird nicht mehr Theater gestreamt. Es ist keine Möglichkeit, weil das Dreidimensionale, die gleiche Luft, die man atmet, das ist total entscheidend. Mhm. Also ne, weg vom Bildschirm. Und ich habe mich damit auch, also wir haben zum Beispiel, als gar nichts ging und viel gestreamt wurde, haben wir Spaziergänge mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen angeboten. Nichts, gar nichts, kein Theater. Wir haben denen keine Szenen vorgespielt. Wir sind einzeln mit Leuten spazieren gegangen. Also das war das Angebot an unsere Zuschauer. Ich glaube, also uns ist das sehr fremd oder mir auch. Ich bin überhaupt kein Hightech-Fan. Ich verstehe gar nichts davon. Und ich würde, daher kann ich mir auch gar nichts vorstellen. Ich kann mir immer sowieso die Zukunft nicht vorstellen. Ich bin niemand, der fortschrittlich ist, sondern ich bin jemand, der, ich denke immer nach statt vor. Ne? Und daher bin ich da auch völlig verloren.
Also. Aber guck mal, ihr benutzt ja so viel Technik. Was ihr mit dem Licht macht, das ist Hightech, ja. Ihr habt digitale Lichtpulte. Was ihr mit dem Ton macht, mit Kopfhörern, ja, das ist ja alles technisch vermittelt. Und da kommen nun neue Techniken, wie zum Beispiel, also das Streamen lassen wir mal außen vor, das ist keine Alternative, aber mit virtuellen Realitäten zu arbeiten. Willi.
Also mir geht zum Beispiel schon seit 20 Jahren diese ganze Einzug des Videos ins Theater komplett auf die Nerven. Ich gehöre zu den Leuten, die das Theater ist nicht nur Spaß, ist Körper. Das Theater ist mimetisch. Ich habe alles, was das 20. Jahrhundert gesucht hat, um das bürgerliche Sprechtheater zu erweitern, um es auszudehnen, auszuweitern, zu vergrößern, um den Körper, um die Bewegung auf der Bühne. Und das würde ich gerne sagen, das ist das, was das Theater ausmacht und unterscheidet vom Fernsehen. Dann soll halt das KI sich ums Fernsehen kümmern. Wir kümmern uns um die Bewegung auf dem Theater, um die Authentizität des Körpers, des Mimetischen, des kollektiven Ausdrucks, der Kraft und der Wucht des menschlichen Daseins auf der Bühne. Ich halte davon gar nichts.
Das wäre fast ein Schlusswort, oder?
Lassen wir es so, Rosa. Finde ich gut. Lassen wir es so.
Finde ich auch.
Ja. Wir haben ja immer auch ein paar Zitate, die wir uns raussuchen, zu denen im Vorhinein. Rosa, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang du an.
Ich habe mir von Friedrich Dürrenmatt ein Zitat ausgesucht. Und das heißt, der Mensch ist ein Theater. Und das Theater ist die Freiheit, die er sich selbst gibt.
Hört sich gut an.
Theater ist ein besonders privilegiertes semiologisches Objekt. Denn es arbeitet nicht nur wie andere Kunstgattungen, zum Beispiel Literatur oder Malerei, mit einem einzigen Zeichensystem, sondern vereinigt sich in einer Vielzahl heterogener Zeichensysteme wie Sprache und Gestik, Kostüm und Dekoration, Musik und Beleuchtung, deren jedes nach anderen Prinzipien Bedeutung hervorbringt. Das ist von Roland Barthes, ein französischer Philosoph und Semiotiker. Und in diesem Sinne, das ist das, was man bei euch erleben kann.
Ja, klar. Haben wir, hoffe ich, auch im Laufe unseres Gesprächs auch versucht, plastisch nachvollziehbar zu machen.
Ja, ja, es ist
eine. Das Theater ein Gesamtkunstwerk ist, ein total künstlerisch, eine Totalität, in der, es klingt furchtbar.
Wollt ihr das totale Theater?
Ja, aber man kann es jetzt mal kreativ benutzen, denn das Wort total. Aber es ist so, das Theater in seiner ganzen Fülle kommt dem menschlichen Dasein am nächsten von allen Kunstformen, die es auf der Welt gibt.
Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank. Ja,
wir haben uns auch sehr gefreut.
Ja. Wie im Flug ist die Zeit vergangen.
Absolut.
Geduld. Wir haben wieder überzogen.
Der dritte Advent ist fast vorbei.
Guck mal, die Herzen haben den ganzen Tisch versaut. Sehr schön. Ich wollte mal sehen, wie die Zeit vergangen ist. Also, danke. Bis dahin, wir sehen uns spätestens im Theater.
Enough is enough. For the right to be able to walk home without being...